Und damit ganz herzlich willkommen zur nächsten Episode meines Podcasts China Calling Huanying Nimen Lai. Ja, wie bin ich auf das Thema der heutigen Episode gestoßen? Nun, Mandarin oder die chinesische Sprache begleitet mich natürlich im Alltag. Da gehe ich später nochmal drauf ein, inwiefern das eigentlich relevant ist und auch ein Grund war, warum ich eigentlich überhaupt mit Mandarin begonnen habe. Aber konkret, die Inspiration kam eigentlich von Lautsprechern. So habe ich gesehen, jetzt auf so Messen, da ist immer üblicher, dass die Leute mit so Kopfhörern rumrennen, die direkt sozusagen eine Übersetzungsfunktion haben. Beispielsweise, wenn jetzt eben ein ausländischer Besucher kommt und auf einer Messe mit einem Chinesen kommunizieren will, dann gibt es eben Möglichkeiten, dass das direkt übersetzt wird. Aber jetzt ist interessant, also zum Beispiel von Chinesisch auf Englisch oder was auch immer, sicherlich auch Arabisch hier ein großes Ding. Aber was ich jetzt gesehen habe, da ging es um eine chinesische Firma, das sind ganz oft auch so Startups, ob die sich dann alle durchsetzen, wahrscheinlich eher nicht. Und da ging es um eine chinesische Firma, die hat ganz interessant so einen Kopfhörer entwickelt mit 12 verschiedenen chinesischen Sprachen. Und das ist ja schon mal so ein bisschen, ja, skurril eigentlich, dass man sich im eigenen Land dann über so Kopfhörer möglicherweise verständigen muss. Und da möchte ich heute mal so ein bisschen drüber reden, was eigentlich auch die Besonderheit der chinesischen Sprache ist. Und es ist tatsächlich auch ein Thema, was immer wieder so ein bisschen bei einigen für Verwirrung sorgt, wo ich auch ganz oft gefragt werde, wie ist denn das nochmal? Hier spricht man doch überall Kantonesisch oder Mandarin oder wo schreiben die wie? Und das will ich heute einfach mal einordnen. Das ist eigentlich, wenn man es mal grob so einfach aufskizziert, gar nicht so komplex und kompliziert. Das habe ich auch sogar im Kopf, da musste ich gar nicht so viel machen. Aber auch ich habe mir heute noch mal ein paar Sachen angeschaut und war von der einen oder anderen Zahl selbst überrascht. Und da einfach mal so ganz grob so eine Einordnung. Also es ist tatsächlich so, dass eben die Verständigung in China gar nicht immer möglich ist, weil es so viele verschiedene Dialekte gibt. Insgesamt, wenn wir über Chinesisch sprechen, ja, dann reden wir oft von dem Hochchinesisch, vom Mandarin. Und da sagt man, gibt es weltweit so circa 1,3 Milliarden Leute, die Mandarin sprechen. Ja, jetzt merkt ihr schon, in China leben ja 1,4 Milliarden. Das heißt, es gibt Leute, die sprechen hier kein Mandarin theoretisch. Und ja, das ist insofern interessant, als dass natürlich die Frage ist, wie sich die ansonsten verständigen. Und man sagt im Prinzip, das einzige Kommunikationsmittel, was alle Chinesen gleich haben, ist dann die Sprache, die geschriebene Sprache, nämlich die Schriftzeichen. Wobei auch da gibt es Unterschiede. Ja, und genau, man sagt, Mandarin ist im Prinzip die größte Dialektgruppe und wird ungefähr von 70% der Chinesen gesprochen. Wobei die Zahlen, die ich gefunden habe, sind sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe auch Zahlen gefunden, dass es circa nur 1,1 Milliarden Menschen gibt, die Mandarin sprechen. Nagel mich nicht darauf fest, aber wir können davon ausgehen, dass 70% der Chinesischsprecher Mandarin spreche, das Hochchinesische, was ich auch zum Beispiel natürlich lerne. Und danach, ganz kurz zur Einordnung, was kommt danach? Da war ich zum Beispiel schon überrascht. Danach kommt tatsächlich der Shanghaier Dialekt, das sprechen ca. 80 Millionen. Dann kommt die ganze Min-Sprachen, das sind diese Sprachen, die man auch in Taiwan spricht. Da fällt Taiwanesisch drunter, auch Hokkien, was man in Singapur spricht. Und danach auf Platz 4, das hätte ich auf Platz 2 erwartet, Kantonesisch. Kantonesisch ist der Dialekt, den man hier unter anderem in Guangzhou spricht, in Hongkong, in Macau, auch in vielen anderen Teilen von Südchina und letztendlich auch, das ist ganz wichtig, diese Sprachen spricht man dann teilweise eben auch noch in anderen asiatischen Ländern, weil je nachdem, woher die Gruppen kommen, die dort leben, wird auch dieser Dialekt gesprochen. Zum Beispiel in Malais ist es super interessant und ausgeprägt, wenn du in Kuala Lumpur bist, dort ist Kantonesisch dominierend. Gehst du nach Penang, dann ist es zum Beispiel das Hokkien, also das, was eher aus Fujian, aus Taiwan kommt. Interessant, dass die eben das mitgebracht haben. Oder wenn du zum Beispiel nach Kanada gehen würdest, nach Vancouver oder so, würdest du auch sehr viel Kantonesisch hören, weil ja viele dort eben aus Hongkong hingezogen sind. Genau. Die Schrift ist das sozusagen große Verbindungsmittel. Das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt tatsächlich, sagt man, insgesamt 50.000 verschiedene Schriftzeichen, die so bekannt sind. Es ist die einzige aktive piktografische Sprache. Das heißt, die einzige wirkliche Sprache weltweit, die noch so verwendet wird. also moderne Sprache, dazu zählt eben Mandarin trotzdem, diese Schriftzeichen verwenden, die wirklich auch eine Bedeutung haben, wo man es wirklich ablesen kann. Für den Alltag, was brauchst du an Schriftzeichen? Man sagt so, ja, mit 2500 bist du ganz gut dabei. Ein gebildeter Chinese, der kann so 5.000 bis 6.000. Wo stehe ich? Ich kann es euch aktuell nicht sagen. Ich kann sagen, dass ich vor 2 Jahren nachweislich 2500 Schriftzeichen tatsächlich drauf hatte, weil ich in der Prüfung abgelegt habe, die genau das nachweist, wofür man, also das ist die zweithöchste gewesen, die diese 2500 braucht, die sehr stark aufs Lesen fokussiert ist. Das Niveau habe ich aktuell nicht. Das liegt einfach daran, dass seitdem Zeit vergangen ist, und obwohl ich natürlich hier Chinesisch spreche und lerne, ist mein Fokus nicht auf der Schrift, weil ich zugegeben das kaum brauche. Also für den Alltag bin ich gut versorgt. Ich kann gut lesen. Ja, ob es jetzt irgendein Menü ist oder auf der Straße, da bist du auch mit viel weniger schon dabei. Also das ist war auch ein Grund, warum ich da mit angefangen habe, weil du merkst, sag ich mal, selbst wenn du nur so 100, 200 kannst, dann kannst du zum Beispiel schon relativ viel Ortsnamen lesen oder auch Menüs, ja. Und dann ist halt immer die Frage, was ist deine Motivation, Intention hinten dran? Und da ist es einfach so, dass bei mir da im Moment keine Notwendigkeit besteht, da mein Job selbst eher natürlich Deutsch und englische Schrift beinhaltet. Wenn man mit Übersetzung relativ weit kommt, muss man sich ja nicht verkünsteln, ja, auch wenn es letztendlich interessant ist. Und es ist so, das auch so ein bisschen mal zur Erklärung, wie funktioniert das Ganze? Also die Chinesen tippen trotzdem, wenn die jetzt auf dem Handy zum Beispiel schreiben, dann tippen die trotzdem die lateinischen Buchstaben. Man nennt das Pinyin, also das ist dann die Lautschrift. Ich sage jetzt mal Ni Hao, dann tippe ich auf meinem Handy N-I und dann wird es eben vorgeschlagen, verschiedene Schriftzeichen. Natürlich ist viel auch heute mit Algorithmen und KI. Aber die benutzen im Prinzip unser Alphabet, ja, mehr oder weniger. Ich mache das jetzt sehr vereinfacht. In Taiwan ist es zum Beispiel nicht so. Da gibt es so ein spezielles phonetisches System mit so sieht aus wie mit so Haken und so gebogenen Linien. Die haben ein anderes System, das ist stärker an der Aussprache orientiert, relativ komplex aus meiner Sicht. Und hier in China hat man vieles vereinfacht und nimmt eben Pinyin. Es kommt immer wieder die Frage von Ausländern, warum nehmt ihr nicht einfach Pinyin? Warum diese komplizierten Schriftzeichen? Man könnte ja einfach Pinyin nehmen, weißt du? Also einfach, dass ich sage, statt dem Schriftzeichen schreibe ich Ni Hao. Ist doch klar. Dann habe ich Hallo. Und es ist auch viel einfacher, als jetzt so ein Schriftzeichen zu schreiben. Aber es gibt 2 Gründe, warum man trotzdem die Schriftzeichen weiter verwendet. Das eine ist ganz einfach, dass China sehr, sehr stolz auf seine Geschichte ist, die laut China ungefähr 5000 Jahre alt ist. Tatsächlich, die Schriftzeichen gibt es auch schon sehr, sehr lange. Das moderne Mandarin, das ist erst durch die Beamtenwelt in der Ming- und Qing-Dynastie vor 100 Jahren so entstanden. Aber die Schriftzeichen, die früher natürlich teilweise noch anders aussahen, die wurden ja vereinfacht, die gibt es halt wirklich auch schon sehr, sehr lange. Also ihr könnt euch vorstellen, Land wie China, was ja nicht nur sehr stolz ist auf seine Historie, sondern was ja auch teilweise schon wieder ein bisschen mehr in die Richtung geht, wir müssen unsere nationale Identität bewahren. Die werden natürlich den Teufel tun und sagen, okay, wir schaffen es jetzt ab. Aber es gibt noch einen anderen Grund, den habe ich jetzt schon so ein bisschen angesprochen, das sind eben die verschiedenen lokalen Dialekte. Wir nehmen nochmal das Ni Hao. Wenn ich jetzt Ni Hao habe und das ausschreibe, dann ist jetzt für den normalen Mandarin-Sprecher klar, okay, das heißt Hallo. Aber in dem Dialekt könnte Ni Hao was ganz anderes bedeuten. Ja, das könnte auch heißen, ich habe Hunger. Ja, keine Ahnung, schlechtes Beispiel. Aber ist es eben da nicht eindeutig. Habe ich aber die Schriftzeichen, dann ist ganz klar, was gemeint ist. Die Schriftzeichen können aber in einem eben Dialekt dann ganz anders ausgesprochen werden. Ich weiß gar nicht hier, okay, das ist ein bisschen peinlich. Nei hao. Also im Kantonesischen heißt es nicht Ni Hao, sondern Nei Hao oder so. Oder in anderen. Oder es gibt Dialekte, da würde es komplett anders ausgesprochen werden. Da würdest du gar nicht verstehen, dass er Ni Hao sagt. Das ist auch der Grund, warum sich die Chinesen untereinander eben kaum verstehen können manchmal, ja. Also diese lokalen Dialekte, um das auch mal zu sagen, ja, das ist in China schon so, dass die Leute sich da nicht wirklich verständigen, wenn die das sprechen würden. Also das hängt ein bisschen davon ab, was für ein Dialekt es ist. Manche hören sich komplett anders an, zum Beispiel diese ganze Ecke mit den Min-Sprachen, Taiwanesisch, das ist komplett anders. Kantonesisch ist näher am Mandarin dran. Da würde ich sagen, in Chinesisch, chinesischer Muttersprache, der kann das ein bisschen verstehen, aber auch nur zum Teil, ja. Also in Deutschland ist es ja so, die Dialekte verstehst du größtenteils, ja. Also Plattdeutsch natürlich jetzt nicht, das fällt ein bisschen raus. Und wenn, keine Ahnung, 90-jähriger Urbayer da daher spricht, dann haben wir auch Probleme. Aber grundsätzlich verstehen wir ja uns untereinander auch mit Dialekten. Und du weißt ja selbst, im Deutschen, wenn da im Fernsehen Untertitel bei einem Deutschen eingeblendet werden, ist das schon eine schwere Beleidigung und ein Affront. Aber in China ist es Standard, dass du eben die Untertitel verwendest, weil eben viele auch ältere Leute nur ihren lokalen Dialekt sprechen. Die jüngere Generation, das sieht natürlich ein bisschen anders aus. Ja, die können überwiegend Mandarin. Und das ist auch hier in Guangzhou so, hier spricht man ja Kantonesisch. Bevor ich hinkam, haben viele gesagt, oh, Erik, weißt du, die sprechen Kantonesisch. Und dann war ich so ein bisschen, ja, mal schauen. Habe aber hier eigentlich gar keine Probleme. Wobei, das heißt keine Probleme im Alltag nicht, also bei eben alle Mandarin sprechen, es ist eher so ein bisschen, dass du merkst, dass so Sprachen natürlich auch kulturelle Unterschiede fördern. Und zum Beispiel hier in Guangzhou muss man sagen, diese ganze kantonesische Kultur ist wirklich sehr, sehr stark. Das ist natürlich nicht nur sprachgetrieben, das hängt auch mit gewissen Werten zusammen, mit gewissen, natürlich letztendlich auch, sagen wir mal, Lebensweisen, kulinarisch. Und das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Das spielt natürlich eine große Rolle. Das heißt zum Beispiel, wenn ich teilweise irgendwo hingehe, ja, dann sprechen die Leute vielleicht am Nachbartisch oder sonst wo, die sprechen alle kantonesisch untereinander. Ja, je nachdem, du hast ja hier auch viele zugezogen, dann merkst du sofort, die sprechen natürlich dann wieder Mandarin untereinander. Also das schafft natürlich auch diese kulturelle Vielfalt und die Sprachen, die schärfen natürlich auch Identität, ja. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass es in China große Unterschiede gibt. Es gibt nicht das eine China. Das ist auch immer die Frage, ist Hongkong, gehört das zu China, gehört Taiwan zu China? Allein von den Sprachen kann man eben sagen, dass zum Beispiel Taiwan sehr ähnlich an Fujian ist. Das betrifft nicht nur die Kultur, sondern auch die Sprache. Die Leute sprechen teilweise eben die gleichen Dialekte. In Hongkong spricht man den gleichen Dialekt wie hier in Südchina. Der Hongkongese wird sich aber wenig mit dem Nordchinesischen verständigen können, außer vielleicht über Mandarin oder eben ja über die geschriebene Sprache. Und das färbt auch auf die Kultur ab, ja, oder umgedreht. Das sind eben Sachen, die sich gegenseitig beeinflussen. Und es ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass China so unterschiedlich ist in seiner Beschaffenheit und das auch ein Stück weit auch sogar auf die Mentalität Einfluss hat, dass man zum Beispiel sagt, die Nordchinesen, die sind viel lauter, impulsiver, direkter und da spielt die Sprache eine Rolle. Die haben eine hartere Sprache. Hier im Süden ist eh alles ein bisschen entspannter, merkt man in der Lebensweise, merkt man auch in der Sprache. Übrigens, Kantonesisch, ich kann es einigermaßen, also verstehe nicht, aber ich kann es jetzt ein bisschen raushören. Für mich klingt es immer irgendwo, als wäre es zwischen Chinesisch und Japanisch. Ja, ganz kurz nochmal auf die Schrift einzugehen. Also es gibt die simplifizierte Variante, die man in China hier auf dem Festland schreibt, die man sozusagen vereinfacht hat, die Schriftzeichen vereinfacht. Da gab es Reformen. Und tatsächlich ist es auch deutlich einfacher. Es gibt zwar Schriftzeichen, die sind genau gleich, aber meine ersten Aufenthalte waren ja im Prinzip, wo ich mit der chinesischen Sprache stärker mich auseinandergesetzt habe, die waren in Taiwan. Und da schreibt man die traditionellen Schriftzeichen noch und die sind schon wesentlich komplexer. Also da habe ich auch bis heute noch teilweise ein bisschen Probleme, wenn ich dann lese oder so, dann muss ich mich schon ein bisschen mehr konzentrieren, weil einige Schriftzeichen sind schon sehr unterschiedlich. Man gewöhnt sich da ein bisschen dran, aber ja, das ist schon was anderes. Und dann, wenn ich dort bin, schreibe ich auch mit den Leuten. Da muss ich dann auch öfter mal Übersetzungstools verwenden. In Hongkong nimmt man auch noch die traditionellen Schriftzeichen. Das ist natürlich interessant. Also Hongkong und Guangzhou spreche ich bei beiden im Prinzip Kantonesisch, wobei in Guangzhou, wie gesagt, gemixt, eigentlich der Mandarin trotzdem dominiert, aber ich sage mal, im Alltag würden die Leute hier Kantonesisch sprechen, schreiben aber vereinfacht. In Hongkong dagegen sprechen die Leute nicht nur Kantonesisch, sie schreiben auch noch traditionell. Ja, das Traditionelle schreibst du eigentlich wirklich nur in Macau, in Hongkong und in Taiwan. Die anderen Länder, sprich China selbst und Singapur und auch Malaysia, da hast du die vereinfachte Variante, wo man es öfter sieht, sind eben Restaurants oder so, weil es eben auch ein bisschen, ja, der einfach graziöser wirkt, ein bisschen an, buchstäblich eben traditioneller. Und bei Restaurants oder so will man ja eben so ein bisschen auch oft suggerieren, dass man da so eine gewisse Heritage hat, also so im Prinzip so ein, also man will einfach so einen historischen Bezug einfach schaffen. Ganz kurz, warum habe ich angefangen, über Mandarin zu lernen? Und das war tatsächlich das Reisen. Als ich erst in Taiwan war, habe ich gemerkt, oh, ist schon ein bisschen schwieriger ohne. Ja, und dann ging es aber über die nächsten, ich sag mal, Motivationsstufen hinaus, dass ich dann auch gemerkt habe, okay, wenn du China verstehen willst, dann musst du da natürlich was machen. Ja, und ich habe dann auch angefangen, ganz intensiv mich mit China zu beschäftigen. Und da war klar, ich muss ein bisschen lernen. Dann war es wirklich so, dass mich einfach das auch gechallenged hat. Ja, ich war dann irgendwann fertig, habe mein MBA gemacht gehabt und dann war so der Punkt, hey, du willst ja weiter irgendwas lernen. Und dann war es zum ersten Mal so, dass mich eine Sprache auch gereizt hat. Ja, dann war ich für Sprachaufenthalte mal in Taiwan, war viel wieder in China beim Reisen und dann habe ich halt eben immer so nebenbei ein bisschen gelernt. Dann damals in Kunming schon mal ein Jahr gemacht und so. Und natürlich auch, war ja viele Jahre auch gar nicht klar, was ich so genau eigentlich mache, nachdem ich dann auch damals meinen sozusagen Corporate Job gekündigt habe bei der BASF, habe ich auch gedacht, naja, wenn ich irgendwie in Asien arbeite, ist es schon praktischer, wenn ich Chinesisch kann. Heute bin ich ganz ehrlich, für meinen Beruf sozusagen als Analyst, Content Creator, brauche ich es nicht wirklich. Aber es hilft A, natürlich beim Verständnis, B, bei meinem Leben in China. Ja, ich könnte ja so in China nicht so leben, wie ich es tue, ohne diese Kenntnisse, die ich jetzt habe. Und natürlich der Punkt 5 ist dann sozusagen noch die Integration. Also ich kann in China leben und spreche keinen Brocken Mandarin theoretisch, aber das ist sehr, sehr schwierig. Also es geht los bei Sachen wie dem Mietvertrag, den ich jetzt hier habe, der Kommunikation. Wenn du das eben nur über die Apps alles machst, die ja mittlerweile gut sind, ich habe es eingangs erwähnt, natürlich gibt es da Möglichkeiten, aber das ist schon sehr, sehr nervig, wenn du das nur darüber machen musst. Und natürlich wirst du auch jetzt nicht besonders viel Wertschätzung von den Chinesen erfahren, wenn du da überhaupt keinen Fuß in die Tür stellst. Und die Chinesen freuen sich, es hilft dir natürlich, mehr Anerkennung zu bekommen, aber auch dein Leben einfach angenehmer zu gestalten. Und deshalb habe ich da vor ein paar Jahren sicherlich meinen Zenit erreicht. Also es ist so, auch dieses Jahr hatte ich in dem ersten Halbjahr mehr Fokus drauf. Und dann war es so, dass ich jetzt momentan da ein bisschen weniger mache, weil ich einfach sehr viele andere Sachen habe. Und ich bin am Ende kein Sprachtalent. Wenn ich da sozusagen das noch ein bisschen schleifen lasse, merke ich das sofort. Und ich habe jetzt einfach dieses Jahr auch dann nochmal ein paar andere Projekte reinbekommen, andere Sachen gemacht und dann halt gesagt, ja, es bringt ja jetzt nichts, wenn ich da jetzt zu viel Zeit investiere, merke, aber das Mandarin bringt mir gar nicht jetzt so viel im Sinne von, da jetzt nochmal einen draufzusatteln momentan. Alles zu seiner Zeit. Ich könnte mir vorstellen, dann nochmal in der Zukunft mehr zu machen, wenn ich mehr Kapazitäten habe. Momentan ist es so, dass ich quasi, also ich habe noch Mandarin-Unterricht, ich spreche natürlich im Alltag auch noch, aber es ist eher wirklich so rein aufs Daily beschränkt und jetzt nicht dieses, ich habe jetzt das nächste Level gezündet, weil ich es einfach momentan nicht muss. Ja, aber das ist immer so ganz wichtig, dass man sich da auch nichts vormacht. Und ich muss sagen, Mandarin war das erste Mal, dass ich wirklich eine wirklich große Motivation habe, weil ich es halt anwenden konnte, um eine Sprache zu lernen. Und das auch nochmal so, um das einzuordnen, Chinesisch ist verdammt hart zu lernen. Also es gibt ja da verschiedene auch Betrachtungsweisen. Zum Beispiel haben unsere Lehrer in der Uni neulich, ich stelle das sehr interessant da auch so ein bisschen, weil du eben diese Schriftzeichen, ich habe ja gesagt, das ist die einzig moderne Sprache, wo man eigentlich so von einer bildlichen Sprache reden kann. Und die haben das halt so dargestellt, dass es dadurch sehr einfach ist, weil du halt zum Beispiel gewisse Sachen ableiten kannst. Ja, wenn du zum Beispiel in einem Schriftzeichen gewisse Muster hast, kannst du zum Beispiel sagen, das hat eine Relation zu Wasser, zu Feuer und so weiter. Aber ja, also so einfach ist es natürlich nicht, dass du dann automatisch das alles erkennst. Und du hast natürlich auch Vorteile, wie dass du quasi keine Grammatik hast oder so im Chinesischen. Das ist richtig, aber es ist dennoch eine verdammt schwere Sprache. Und man sagt eigentlich, da gibt es so eine Kategorisierung, dass für jemanden aus dem angelsächsischen Sprachraum, also jemand, der zum Beispiel Englisch als Muttersprache hat, für den ist Chinesisch die schwierigste Sprache zu lernen. Auf Platz 2 kommt dann sowas wie Arabisch, auch Japanisch und Koreanisch sind schwierig, aber Chinesisch ist unter dem, was man normalerweise versteht, die schwierigste Sprache, die man lernen kann als Westler. Ja. Und das ist ja insofern interessant, als dass es heißt, dass die am schwersten zu erlernende Sprache gleichzeitig die am weitesten verbreitete Muttersprache der Welt ist. Und wenn du jetzt fragst, wirklich, sprechen die meisten Leute auf der Welt Chinesisch? Nein, das habe ich nicht gesagt, sondern letztendlich ist es so, dass Englisch zwar von mehr Leuten gesprochen wird, aber nicht als Muttersprache. Ja. Da ist es so, dass tatsächlich beim Englischen, wenn du auf die auf die Erstsprache gehst, Muttersprache, ist Englisch sogar weniger als Spanisch. Ja. Da ist es so, dass bei der Muttersprache sprechen ca. 900 Millionen Mandarin, 380 Englisch, 345 Millionen Hindi, 386 Millionen Spanisch, Französisch ca. 74 Millionen. Also da ist Chinesisch ganz klar vorne, aber wenn du auf die Gesamtzahl gehst und jetzt hier bin ich übrigens bei Mandarin wieder bei den 1,1 Milliarden und Englisch sind 1,5 Milliarden, also sprechen am Ende nochmal eigentlich deutlich mehr Leute Englisch als Chinesisch, aber eben nicht als Muttersprache. Hoffe, ist klar, was ich gemeint habe. Und da auch nochmal so die Einordnung. Natürlich sprechen viele Chinesen dann auch Englisch, aber nicht so viele. Und das heißt natürlich auch, hier vor Ort merkt man das. Das ist übrigens etwas, was du in vielen Ländern der Welt hast, auch in Asien, wenn du hier hinkommst, da ist man, glaube ich, insofern überrascht, weil die Länder ja eigentlich brutal modern sind, gute Bildungssysteme genießen, aber die Leute sehr schlecht Englisch sprechen. Und da würde ich definitiv auch China mit reinzählen. Also, wenn du nach Shanghai oder Peking kommst, dann wird es natürlich deutlich besser als jetzt hier in einer Stadt wie Guangzhou oder auch Shenzhen. Aber ich war überrascht, trotzdem, wie schlecht die Leute hier Englisch können. Auf der anderen Seite hat es mich dann auch wieder nicht so überrascht, weil es eben nachvollziehbar ist. Ich habe ja gesagt, die sprechen ohnehin noch ihr Kantonesisch. Und ja, meine zweite Fremdsprache war Französisch und ich spreche heute auch kein Französisch mehr. Ja, das heißt, wenn du es halt nicht nutzt, dann ist es so, ja, du verstehst dann halt noch ein bisschen was wahrscheinlich. Die chinesischen Tests in der Schule sind sehr, sehr stark an den Exams ausgerichtet. Das heißt, du sprichst wenig, du schreibst, du liest viel. Und dementsprechend dieses Bulimie-Lernen auch für den Gaokao, für das große Abitur hier sozusagen. Klar, danach vergisst du das wieder, wenn du es nicht anwendest, ja. Und das kann man auch keinem vorwerfen, vor allem, dass China eben so stark an seiner eigenen Sprache auch hängt. Da du hier ein eigenes Universum hast, das dürfen wir nicht vergessen. In anderen Ländern ist es eben so, dass die Leute auch viel mehr englische Inhalte konsumieren über die Filmindustrie vor allem, aber auch eben über einfach die Internetwelt. Das ist in China nicht so, die haben ihr eigenes Universum. Von daher kann man es am Ende auch keinem verübeln. Und das heißt auch, klar, wenn du hier nach China kommst, ich habe es erwähnt, es wird einfach verdammt schwierig, wenn du jetzt überhaupt kein Mandarin kannst. Sollte das dich davon abhalten, nach China zu kommen? Auf keinen Fall. Also wenn du hier nach China kommst als Tourist und reist, dann würde ich sagen, sollte das dich auf keinen Fall stören. Und es wird auch am Ende so sein, dass du damit zurechtkommst. Vor allem hast du es wahrscheinlich auch schon mal in anderen Ländern gehabt. Ja, also nicht, wenn jetzt alle anderen Länder immer perfekt Englisch können. gibt natürlich Länder, wo eben du in deiner Touristenblase bist und dann alle recht gut Englisch können. Das ist aber meistens kein wirkliches Spiegelbild der Gesellschaft. In China kriegst du es halt härter vorgehalten, weil China ist eben kein Touristenland. Ja. Aber die meisten kommen ja auch eher nach Shanghai, Peking für ihre Reisen. Und da würde ich sagen, hast du wenig Probleme. Vor allem, weil natürlich auch dort die Sachen, die du so normal nutzt, die Apps oder auch, ja, also bei den Apps muss man schon sagen, ja, mit Einschränkungen, aber die Apps, die du jetzt normal so nutzen würdest, sind relativ gut übersetzbar oder bereits auf Englisch. Natürlich auch die öffentlichen Verkehrsmittel, die du benutzt und so weiter. Also sollte dich nicht davon abhalten. Und bei diesem Thema mache ich auch nochmal Werbung und Werbung in Anführungszeichen. Das ist weder jetzt aus meiner irgendwie, würde ich sagen, von meiner eigenen Unternehmung, und ich bin auch kein Beauftragter von China, ganz wichtig, aber China hat jetzt nochmal seine ganzen Visumsregularien erleichtert. Noch mehr Länder können visumsfrei einreisen und wir können jetzt aus Deutschland sogar 30 Tage visumsfrei in China bleiben. Das heißt, wenn du dich morgen in den Flieger setzt, nach China fliegst, kannst du jetzt nicht nur 15 Tage wie bisher, sondern mindestens mal bis Ende nächsten Jahres 30 Tage theoretisch in China bleiben. Kann sein, dass sie ein Ticket wollen, wie du wieder ausreist oder wann du ausreist. Aber selbst das ist nicht unbedingt gegeben. Und das ist schon etwas, was historisch so einzigartig ist. Also große Chance für viele nach China zu kommen. Wer sogar sagt, ich will mal ein bisschen länger das Land wirklich auch bereisen. Ich meine, 2 Wochen reichen dir ja völlig aus, um einen guten Eindruck zu bekommen. Aber mit einem Monat kannst du vielleicht ein bisschen mehr machen, weil China natürlich auch mehr, da ist nur Peking und Shanghai, tolle andere Städte und natürlich auch Natur. Ich sag's immer nur dazu, es ist eine Chance, auch so ein Land kennenzulernen. Viele nutzen das und ist auch ein Grund, warum China momentan wieder deutlich positiver wahrgenommen wird. Ja? Heute aber ging es um die Sprache, also was du wirklich mitnehmen solltest, ist, dass China da sehr, sehr unterschiedlich ist, dass eben diese Sprachen China prägen, dass China ein Land ist, was sehr unterschiedlich ist. Das betrifft die Wirtschaft, das betrifft die Kultur und eben dann auch die Sprache. Das ist im Prinzip ähnlich wie in, fällt mir eigentlich nur ein, wie Indien, ein Riesenland ist, wo aber nicht alle eben dieselbe Sprache sprechen. In Indien hast du eigentlich daneben Englisch als gemeinsamen Nenner und hier hast du die Schrift vor allem. Und natürlich auch ist es hier so, dass die chinesische Regierung, das will ich vielleicht auch noch abschließend sagen, sehr, sehr stark darauf pocht, dass alle Mandarin sprechen. Also die wollen das schon vereinheitlichen, ja. Und natürlich ist es auch immer der Kritik, dass gerade die auch Minderheiten, von denen es ja einige Gruppen gibt in China, dass die eben zum Beispiel in Tibet auch alle Mandarin lernen sollen. Und das ist natürlich schon etwas, was dann auch dafür sorgt, dass die Dialekte ein Stück weit verschwinden, wobei die meisten dann eben beides sprechen. Ist aber auch ein natürlicher Prozess. Beispielsweise ist es so, dass viele hier in Guangzhou die Eltern eben dafür sorgen, dass die Kinder als erstes Mandarin lernen, nicht Kantonesisch, weil sie wissen, dass es für die Bildung erforderlich ist. Das ist ein bisschen schade in Bezug auf die Dialekte, weil wenn die verloren gehen, geht natürlich auch die Kultur verloren. Aber China ist knallharter Wettbewerb. Das heißt, es ist wichtiger natürlich, dass du ein gutes Mandarin sprichst, als dass du deinen lokalen Dialekt kannst, rein jetzt mal von der Effizienzseite betrachtet. Ja, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig abschließend, dass es natürlich ein Trend ist, dass immer mehr Leute gutes Mandarin sprechen. Das ist etwas, ja, das sich sicherlich so fortsetzen wird. Und ich würde sagen, damit, ja, lasse ich es heute. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Xia, hui, qian.